Ja, es ist gut, wieder unter euch zu sein, euch zu sehen, nach 3 Wochen, wo wir weg waren, um alle Rückfragen zuvor zu kommen. Ja, wir hatten einen super schönen Urlaub, Sonnenschein fast ohne Ende und es war einfach schön, aber jetzt auch gut, wieder hier zu sein. Ich habe mir den Monatsspruch angeguckt und habe gedacht, ja, das passt ja mal fein. Für den Einstieg, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Denn das Thema Stärke oder Kraft, das hat mich auch ein bisschen während des Urlaubs noch beschäftigt, aber davon werdet ihr gleich mehr hören. Wie kann ich stark werden, habe ich so gedacht, guter Titel, wie kann ich stark werden. Denn wenn es um diesen Vers geht, den ja viele gut kennen und den habe ich auch öfter mal zitiert, hier kann ich mich gut erinnern, da betonen wir ja meistens die Freude, ist klar, ne? Wer will nicht sich freuen? Wir freuen uns alle gerne, aber ich habe mir gedacht, da gibt es ja noch ein anderes Hauptwort da drin, das darf man auf gar keinen Fall unter den Tisch kehren, nämlich die Stärke. Und das ist der Schwerpunkt, den ich heute gerne ein bisschen mehr ausleuchten möchte in diesem Monatsspruch. Wir brauchen sie, die Stärke. Ein kleines Mädchen sagte einmal, das Leben ist kein Ponyschlecken. Und da ist viel Wahres drin. Ja, also kommt ja gleich doppelt. 2 Sprüche, die miteinander verquirlt werden, ganz komisch. Das Leben ist kein Ponyschlecken. Und das ist wirklich so. Es gibt so viele, ja, kein Ponyhof oder kein, wie sagt man, Eisschlecken, ja? Ja, und beides zusammen ist Ponyschlecken. Es gibt so viele Probleme im Leben. Es gibt Anfechtungen, Dinge, die einen müde machen. Es gibt Versuchungen auf allen Gebieten des Lebens. Es gibt Gegenwind. Ne? Speziell Christen haben ja zunehmend das Problem, dass ihnen ein ziemlich kalter, frostiger Wind entgegenweht, wenn sie irgendwo einmal so im Gespräch auch einmal biblische Positionen verteidigen, zum Beispiel. Das kann ganz schön hart sein. Und ja, was mich beschäftigt hat im Urlaub ist, sind wir stark? Sind wir stark? Die Rückfrage an euch selbst, bin ich stark? Ja, gute Frage. Andererseits, woran misst man eigentlich Stärke? Woran misst man geistliche Stärke? Ich fand es ganz gut, wie wir das im Lied jetzt so gesungen haben, in dem einen Lied, seid fröhlich in der Hoffnung. Denn wie hieß es dort? Ich lese es mal, es ist ja ein Bibelzitat, Römer 12, ab Vers 10 dazu, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Das ist Kraft, das ist Stärke, wenn die Liebe herzlich ist. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, kostet auch manchmal Kraft. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, übt Gastfreundschaft. Das ist auch manchmal anstrengend, kostet auch Kraft. Nicht, dass es nicht schön wäre, ist auch schön, wenn Gäste da sind, aber es kostet halt auch Kraft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Also nur mal, um ein paar Dinge zu nennen, wo sich zeigt, ja, wir brauchen Stärke. Und haben wir sie, die Stärke? Würden wir das sagen? Schweigen ist keine Lösung, wenn uns der Wind entgegenpfeift. Aussteigen ist mit Sicherheit auch keine Lösung. Den Mund aufmachen, das ist die Lösung, aber das kostet auch wieder Kraft, den Mund aufzumachen. Stärke ist möglich, das ist die Botschaft. Stärke ist wirklich möglich. Steht offen für jeden. Wir sind eingeladen, stark zu werden. Ich habe in der Bibel einige Aufforderungen gefunden, stark zu werden. Wir werden in der Bibel niemals aufgerufen, schwach zu werden. Manchmal kommt es mir so vor, als kultivieren wir die Schwachheit. Das kann nicht sein. Paulus schreibt zum Schluss im Epheserbrief, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und als allerletztes Wort im 1. Korintherbrief, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Das sind Worte. Die Frage ist nur, wie können wir stark werden, wenn wir schwach sind? Es ist heilsam, manchmal über den Tellerrand auch zu schauen. Und im Urlaub habe ich ein Buch über die Protestanten in Frankreich, über die Geschichte der Protestanten in Frankreich gelesen. Liegt ja nahe, wenn man da schon mal im Urlaub ist. Die Hugenotten, so hießen die ja. Das ist eine Kirche gewesen, die 250 Jahre lang verfolgt worden ist. Und zwar bis aufs Blut. Man hat versucht, sie wirklich mit Stumpf und Stiel auszurotten. Sie wurden betrachtet wie die Pest. Und es gab immer wieder wirklich Wellen der Verfolgung. Das Seltsame ist, dass nach jeder Welle der Verfolgung aus dem Rest, der überlebt hat, wieder eine neue Blüte hervorgegangen ist. Ihr Motto war, das Licht scheint in der Finsternis. Man hat sich gefragt, kann diese Kirche denn überhaupt überleben? Ja, sie hat überlebt und ist jedes Mal wieder stärker geworden. Da staunt man. Sie sind eingesperrt worden in Türme. Und in einem dieser Türme hat man in dem Backstein eingeritzt gefunden das Wort Résister. Widersteht, resistiert. Das haben die Gefangenen denen praktisch zugerufen, die nach ihnen in diesen Turm gesperrt worden sind. Ich fragte mich, würden wir denn widerstehen? Oder würden wir sagen, na gut, schwimmen wir halt ab, wir können ja in unserem Herzen denken, was wir wollen, hat man ihnen übrigens auch gesagt. Im Herzen könnt ihr denken, was ihr wollt, nur eben offen nicht mehr. Dann verlierst du das Leben. Würden wir immer noch die Botschaft weitersagen? Wie können wir wieder mehr Kraft bekommen, damit wir nicht schweigen, damit wir nicht aussteigen, sondern Stellung beziehen? Damit wir wieder Salz der Erde werden? Zurück zum Monatsspruch und schauen wir die Geschichte dahinter an, damit dieser Monatsspruch, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, noch wertvoller wird. Es nützt ja nichts, ein hehres Ideal irgendwo aufzustellen, aber keine Wege aufzuzeigen, wie man eigentlich zu dieser Stärke kommt. Der erste Schritt ist das Kommen. Es beginnt mit einem Hunger nach Gottes Wort. Seid ihr hungrig jetzt? Habt ihr schon Hunger auf Mittagessen? Na, manche schütteln den Kopf, aber andere haben immer Hunger. Ja? Wir haben gestern Pizza gehabt, das war so lecker auch. Da kriegt man Hunger, da kriegt man Appetit. Und so Hunger wie auf diese Pizza, die so duftet und den ganzen Raum ausfüllt. So ein Hunger nach Gottes Wort. In dem Zusammenhang der Geschichte, wo dieser, das ist nicht aus dem Sprüchebuch, das ist aus einem Geschichtsbuch entnommen. Und dann macht es sich bezahlt, einmal die Geschichte dahinter zu begucken. Das ging so los. Achtung, das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Also das Wassertor ist ein Tor in Jerusalem. Und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Das ist also der erste Vers. Es ist der Beginn eines geistlichen Neuanfangs in Israel. Die Israeliten waren ja verschleppt worden nach Babylon und es dauerte ganz, ganz lange, bis sie wieder die Ersten wieder zurückkehren durften in das Land. Und das war auch schon wieder ganz lange her. Also insgesamt 150 Jahre war her seit dem staatlichen Zusammenbruch. 150 Jahre ganz trübe Nachkriegszeit und ohne je wieder richtig aufgebaut worden zu sein. Und dann kam der Nehemia, den Gott erweckt hat, und brachte frischen Wind in die Sache und hat sich berichten lassen, Jerusalem liegt immer noch da wie eine Trümmerstätte. Und die hat noch nicht mal eine Mauer. Und jeder, der will, der kann da kommen und die Stadt ausplündern. Dann kommt er hin und baut dann mit Hilfe der Stadtbewohner und der Leute drumherum in Judäa die Mauer neu auf. In 52 Tagen. Angesichts von vielen, vielen Anfechtungen und Anfeindungen schafft er das. Erstaunlich ist, dass es jetzt gerade geschafft. Wahrscheinlich wollten sie jetzt nicht nur einen Neuanfang im Blick auf den Wiederaufbau der Mauer haben, sondern auch einen geistlichen Neuanfang. Das ist ja so eine Zäsur, die kann man immer gut nutzen, so eine Zäsur, um neu irgendwo etwas anzufangen. Erstaunlich ist, aus allen Richtungen strömen auf einmal die Leute nach Jerusalem. Sie kommen alle mit einem Wunsch, wir wollen Bibel. Es steht nichts davon, dass vorher eine Einladung ausgegangen wäre in das ganze Land. Kommt alle her zum Bibellesen. Sie kommen von sich aus. Ja, man muss gar nicht groß rufen, Mittagessen, wenn der Hunger da ist. Dann sind die Leute immer schon 5 Minuten vorher da. Keine Einladung hat es gegeben. Es erwartet sie keine besondere Musikgruppe. Es erwartet sie kein mitreißender Redner. Sie wollen einfach Bibel pur. Und dann stehen sie da. Tausende warten auf der Festwiese am Wassertor, damit Esra und seine Mitarbeiter ihnen aus der Heiligen Schrift vorlesen und die Bibel erklären kann. Sowas nennt man beim Fachbegriff, so ein bisschen frommes Chinesisch, Erweckung. Sowas ist Erweckung. Eben noch hatte der Nehemia diesen frischen Wind mit nach Jerusalem gebracht und das war schon so etwas wie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ja, gegen alles, was dagegen spricht, haben sie es geschafft, die Mauer aufzubauen. Und das hat den Hunger geweckt. Wir wollen mehr hören. Eine Erweckung, eine geistliche Erneuerung. Und viele denken, so etwas fällt einfach so vom Himmel. Das spielt auch eine Rolle. Aber es ist immer auch eine Entscheidung. Es kommt beides zusammen. Es ist immer auch eine Entscheidung. Hier ist es so, ich gehe hin, ich bin dabei, ihr seid dabei, weil Gottesdienst ist. Ich will etwas von diesem Gottesdienst erwarten. Ich will Gottes Wort hören. Ich nehme keine Auszeit vom Gottesdienst ausgerechnet. Nie wieder. Ich will nicht schwach werden, ich will stark werden. Das ist eine Frage des geistlichen Überlebens. Und das ist auf jeden Fall der erste Schritt zur Stärke, der Hunger nach dem Wort Gottes. Da muss ich kommen. Jetzt der zweite Punkt. Also Sie sind gekommen. Was kommt dann? Verstehen. Jetzt kriegen wir schon mal so eine Zeitangabe. Wann war denn das? Am ersten Tag des 7. Monats, das ist nach der hebräischen Zeitrechnung in diesem Jahr, war es am 8. Oktober 444 vor Christus. Wenn man jetzt in unseren Kalender das überträgt. Da brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Also nicht drittes Geschlecht irgendwie, sondern halt die größeren Kinder. Die konnten auch schon verstehen. Und jetzt kommt, wie lange? Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Die Versammlung geht von frühmorgens bis um die Mittagszeit, also einen rechnen wir nach, von 7 Uhr, sagen wir mal, wenn es richtig hell ist und auch man richtig lesen kann, bis Mittag 300 Minuten. Das ist ein Gottesdienst. 300 Minuten. Es wird immer ein bestimmter Abschnitt vorgelesen. Anscheinend sagt keiner so, jetzt ist aber Zeit zum Mittagessen. Und anschließend gehen die Mitarbeiter Esras in die verschiedenen Gruppen und erklären das Gelesene klar und verständlich. Das wird in dem Text weiter hinten deutlich. Zum Hören kommt dann auch das Verstehen. Also einfach nur hören. Hören heißt noch gar nicht, dass man es auch verstanden hat. Manchmal dann wird was vorgelesen, murmel, 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 geht zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Und wenn man einen Tag später fragt, na, was hatte ich denn eigentlich gelesen oder gehört? Keine Ahnung mehr. So nicht. Es muss auf fruchtbaren Boden fallen. Und das war damals auch der Fall. Die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt, heißt es dort. Und das ist, ich habe es mal genannt, der besinnliche Teil des Weges zur Kraft. Der Weg zur Kraft ist ein Weg und dieser Weg hat auch einen besinnlichen Teil, den Weg des Zuhörens und des Verstehens. Ich kann so und so zuhören, ich kann die Predigt hören und ich kann mich an Äußerlichkeiten aufhalten, wie zum Beispiel die Farbe vom Schlips oder so, oder wenn irgendein Punkt oder ein Komma im Text fehlt, ne? Aber ich kann auch richtig zuhören. Wo bin ich selber angesprochen, wo spüre ich? Gott spricht zu mir. Die Leute, die Esra zuhören, die haben sich jedes Wort voll zu Herzen genommen. Und das hat sie tief innerlich bewegt. Kommen und verstehen, hören, sind die beiden ersten Schritte auf dem Weg zur Freude. Die Hugenotten, als man ihnen verboten hat, als man ihnen die Kirchen weggenommen hat, da haben sie sich in den Häusern getroffen. Als man sie in den Häusern ertappt hat und das auch nicht mehr möglich war, da sind sie in die Wüste gegangen, irgendwo in die Wildnis. Teilweise stundenlang sind sie gegangen und dort haben sie Bibel gehört. Und nachdem sie die Pfarrer verhaftet hatten und verbrannt hatten oder gehängt oder geredet oder irgendetwas, da haben halt Ehrenamtliche das gemacht. Und als auch die Ehrenamtlichen verfolgt waren, da hat Gott Frauen Eingebung gegeben. Also Gott sucht immer irgendwo einen Weg, wie er seinem Volk sein Wort gibt. Kommen und verstehend hören. Und das Dritte ist betroffen sein. Das verwundert einen, betroffen sein. Also gerade wie es hier so steht, alle Leute weinten, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Komisch, nicht? Alle Leute weinten. Warum das? Die Bibel ist schuld. Ganz klar. Bibel lesen ist nämlich oftmals wie in den Spiegel gucken. Wenn ich die Bibel lese, verstehe ich mehr von mir selbst. Ich verstehe mich selber besser. Ich verstehe meine Gegenwart. Ich verstehe meine Vergangenheit, aber auch meine Zukunft besser. Ich verstehe, wer ich bin. Sie sehen ihr Leben, wie es ist, aus der Sicht Gottes. Und sie sehen, wie es aussehen sollte, wie es sein könnte und aus welcher Höhe sie eigentlich gefallen sind. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Sie fragen sich, wo sind wir bloß hingekommen? 150 Jahre Auszeit, wie schrecklich. Das hat uns die Existenz gekostet. Sie haben sich vorher vielleicht gar nicht für so schwach gehalten, aber jetzt ist es überdeutlich vor ihren Augen. Aber man sagt ja, dass die Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist. Und vielleicht müssen wir da einfach mal durch, so betroffen zu sein, dass die Tränen kommen. Haben wir keine Angst davor. Es ist der Weg zur Stärke. Ich sag's nochmal. Vierter Punkt, sich freuen. Sich freuen an Jesus. Sich freuen an Jesus, in dem wir leben. Kennzeichen derer, die in Verfolgung Kraft genug zum Widerstehen haben, ist die Freude. Wie viel Freude bei den Hugenotten. Hat mich gewundert, wie stark die Freude war bei diesen Leuten. Mitten in allem Leid, in aller Verfolgung. Sie wissen, wo sie stehen. Sie wussten genau, wir stehen in Christus, auch wenn wir vielleicht in der Wildnis draußen sind, wir stehen in Christus. Christus umgibt uns wie so ein Ganzkörperanzug. Wer ist Christus? Er ist der, dem Gott alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und ich darf in ihm sein, in meiner Schwachheit. Unglaublich. Das konnte neben ihr natürlich noch gar nicht wissen. Er ist ja ein Kind des alten Bundes. Aber ihm wurde vom Heiligen Geist Klarheit geschenkt, dass es eine Freude von Gott für alle mit einem zerbrochenen Herzen gibt. An diesem 8. Oktober des Jahres 444 vor Christus. Und dass mit der Freude über Gott auch eine unbezwingbare Stärke in dieses Volk und über dieses Land kommt. So gibt er die Losung aus. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und was für eine Stärke. In Christus ist Freude. Und das ist der ausgelassene Teil zur Stärke. Auf dem Weg zur Stärke gibt es auch einen ausgelassenen Teil. Ich denke manchmal, Besinnung können wir besser. Aber beides ist wichtig. Beides ist ganz wichtig. Wie gut, dass in ihm auch unser Standpunkt ist. In Christus. Jedem von euch. Ihr seid in Christus. Wie gut, wir in ihm und er in uns. Wir mögen schwach sein, aber er ist in uns mächtig. Die Freude ist groß, wenn ich sehe, dass Jesus für mich alles getan hat, was mich retten kann. In ihm bin ich vollkommen geborgen. Und wenn er sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen, dann ist das Gottes Wahrheit, die ich einfach mal so sage. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mal einen Schwenk zurück zu Nehemia. Ihm wird Klarheit geschenkt, dass die Juden trotz ihrem Kummer, der Verzweiflung über ihre Sünde, jetzt feiern dürfen. Gottes Gnade triumphiert auch über die Schuld und über die Hoffnungslosigkeit. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott freut sich jedenfalls schon mal. Gott freut sich. Selbst in dem Moment, wo sie weinen, freut Gott sich schon. In dem Wissen, ich habe Freude für dieses Volk auch bereit. Er freut sich, wenn er sieht, dass bei seinen Leuten der Groschen endlich gefallen ist. Dass er ein lebendiger Gott ist. Zephania, der alte Prophet, der kleine Prophet, den viele von uns gar nicht kennen. Ich kenne den auch nicht so. Aber er sagt es so, der Herr wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Können wir uns Gott jauchzend vorstellen? Und trotzdem steht das so da. Und wie können wir da, überbesinnlich sein, ja, hyperbesinnlich so, wenn er daneben steht praktisch und jauchzt? Das gibt's doch gar nicht. Wenn Gott sich über uns freut, wie können wir da noch traurig sein? Kinder Gottes wissen, wir dürfen uns freuen. Gott ist nicht gegen uns, er ist für uns. Wir haben allen Grund zu feiern und eine Feier darf auch einmal fröhlich sein. Nehemia, Esra und ihre Mitarbeiter, sie gehen durch die Reihen und sie laden sie ein, Feste zu feiern. Und jetzt hören wir mal, was sie sagen. Geht hin, esst fette Speisen, also sagen wir mal Gyros mit Pommes und Mayonnaise. Ja. Und trinkt süße Getränke, Bubble Tea, Smoothies, alle möglichen braunen Limos. Und sendet dem Anteile, für den nicht zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Dieser Tag ist heilig. Deswegen muss man an diesem Tag fette Speisen essen. Und was Süßes trinken. Und fröhlich sein. Ein Fest zur Ehre Gottes. Das darf ausgelassen sein. Das darf auch locker sein. Das braucht keine Dressur sein. Dressur ist immer anstrengend. Ich finde Dressuren immer anstrengend. Aber Freude macht stark. Freude macht stark. Feiert öfter mal. Einfach zur Ehre Gottes. Ja, wie wäre das mal, so eine Geburtstagsfeier zur Ehre Gottes zu machen? Super. Gott hat mich ein Jahr wieder neu so durchgetragen. Und ach, das können auch ruhig alle wissen, die zur Feier kommen. Das ist einfach toll. Wir freuen uns über diesen Gott. Es kann auch mal eine hölzerne Hochzeit sein. Oder von mir aus auch Weihnachten. Ist eigentlich auch nicht schlecht, sich an Gottes Liebe zu erinnern. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also, Freude und Stärke kommen immer zusammen. Also, niemand ist so stark, der aus einer Freude herauskommt. Und die Freude an Gott ist die stärkste Freude und resultiert deswegen auch in die stärkste Kraft, die man sich vorstellen kann. Ich möchte schließen mit einem Brief, einem alten Brief, den die Katharina von Bora an ihren Mann schrieb. Ihr Mann war ja der Martin Luther. Und der Martin Luther, das weiß man, hat öfter mal unter Depression und Traurigkeit und Verstimmung gelitten. Kein Wunder bei all den vielen Anfeindungen, den der gute Mann hatte. Also sie schrieb: Ihr seid unlustig, Martinus. Ich habe euch einen Tee zubereitet, der ist gut gegen die Unlust. Achillea millefolium, die gemeine Schafgarbe. Also merkt euch das vielleicht mal, gemeine Schafgarbe ist auch nicht schlecht. Die schlimmste Krankheit ist die Unlust und ich dulde sie nicht unter meinem Dach. Da schreibst du in deine Kirchenlieder nun: Freut euch, lieben Christengemeinen, und lasst uns fröhlich springen. Lasst uns fröhlich springen. Ich mag's nicht leiden, dass mein Gemahl was anderes lebt, als er schreibt. Der Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Den Teufel treibt man mit Lachen aus dem Haus. Und nun hadere nicht länger mit deinem Gott. Er ist gewohnt, dass man mit ihm hadert. Hauptsache ist, er hadert nicht mit dir. Amen.